ARD.
Die grünen Parteichefs haben hingeworfen. Dieser erstaunliche Rücktritt diese Woche, was kann er bringen? Neue Chancen oder nur weitere Ampelturbulenzen? Und wer sind eigentlich die Nächsten, die wackeln? Neustart für die Grünen, Finale für die Ampel. Das fragen wir heute den noch Grünchef Omid Nuripur. Und später in der Sendung den Bundesgesundheitsminister von der SPD Karl Lauterbach, den Fraktionschef der FDP im Deutschen Bundestag Christian Dürr und Kerstin Münstermann von der Rheinischen Post wird auch bei uns sein. Ich freue mich, dass Sie zu Hause und dass Sie im Publikum dabei sind. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind, Herr Nuripur.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ihr Auftritt gemeinsam mit Ricarda Lang hat diese Woche viele überrascht.
Es braucht einen Neustart. Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen und bitten deshalb Bündnis 90 Die Grünen, unsere geliebte Partei, auf dem anstehenden Parteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen.
Herr Nuripur, Sie wirkten bei diesem Auftritt sehr angefasst. Aus Trauer oder Wut?
Ich wollte den Job. Und er ist ein Privileg und eine Ehre. Ich schuld meiner Partei sehr viel. Ich wäre nicht, was ich heute bin, ohne meine Partei. Und ich wollte in diesem Job etwas zurückgeben. Und wenn man dann feststellt, dass man die Amtszeit nicht zu Ende bringen kann, dann ist es natürlich etwas, was nicht leicht fällt. Gleichzeitig ist das ist auch ein Job, der sehr machtvoll ist und Macht ist in einer Demokratie immer auf Zeit geliehen. Und man weiß, wenn man einen solchen Job anfängt, dass man natürlich auch in Verantwortung steht. Und zur Verantwortung gehört auch, dass man Wahlergebnisse verantwortet. Und die Wahlergebnisse waren jetzt nicht berauschend, im Gegenteil. Und deshalb gilt es jetzt, ist unser Verantwortungsethos, Ricarda Langs und meiner, dass man auch die Verantwortung übernimmt für die Wahlergebnisse.
Sie haben gesagt, geliebte Partei. Was bedeutet dieser Schritt für Sie persönlich?
Dass ich meine Weltanschauung habe, die mich zu dieser Partei geführt hat, es ändert sich ja nicht. Mhm. Und ich werde natürlich das, was in meiner Macht dann in anderer Rolle, welche auch immer, zur Verfügung steht, tatsächlich auch geben, damit es meiner Partei gut geht. Gerade in diesen Zeiten sieht man ja, wir haben gerade drei Wahlen, bei denen Ergebnisse rausgekommen sind, bei denen keine Regierungsbildung mehr möglich ist, ohne Parteien, die Putins Propaganda weitergeben. Auch das ist eine Verpflichtung, dass wir alles dafür tun, damit unsere Partei stark ist.
Man hatte eigentlich nie den Eindruck, dass Sie die Parteispitze verlassen wollen. Man hörte auch, dass Sie intern schon geplant hatten, dass bei der Hamburg-Wahl 25 im März eine Art Comeback der Grünen inszeniert werden sollte. Wann war zum ersten Mal der Moment, an dem Sie gedacht haben, nee, ich mache das jetzt nicht mehr?
Naja, das ist ja nicht eine Wahlniederlage gewesen in Brandenburg. Wir hatten vorher Sachsen und Thüringen, wo wir jetzt innerhalb von drei Wochen aus drei Landesregierungen geflogen sind, aus zwei Parlamenten. Wir hatten eine Europawahl, bei der wir fast halbiert worden sind von Wählerinnen und Wählern. Und natürlich denkt man dann über seine Verantwortung nach.
Aber wann und haben Sie darüber zum ersten Mal nachgedacht?
Ich habe nicht alleine, sondern mit Ricarda Lang und auch mit den anderen Mitgliedern des Bundesvorstands die ganze Zeit darüber geredet, was bedeutet das. Aber ehrlich gesagt, es gibt nicht vielleicht den einen Moment, aber wenn man dann Wahlanalysen von sich gibt, vor laufender Kamera, in den Gremien oder wo auch immer, und dann irgendwann mal das Gefühl hat, ich erzähle die gleiche Analyse wie vor drei Monaten bei der Europawahl und wir sind aus der Delle nicht rausgekommen, dann fragt man sich, ob nicht andere Leute das übernehmen sollen.
Mhm. Wann ist die Entscheidung gefallen?
Wir haben die Entscheidung Dienstag im Laufe des Tages miteinander getroffen, Ricarda Lang und ich, und dann mit den anderen Mitgliedern des Bundesvorstands. Und Mittwoch früh haben wir uns noch mal zusammengesetzt und das zusammen beschlossen.
Wie trifft man eine Entscheidung zu zweit? Wer ruft da wen an? Wie geht das?
Das ist ehrlich gesagt bei uns mittlerweile relativ symbiotisch. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben 100.000 Mal telefoniert und wer es dann ausgesprochen hat, weiß ich auch nicht mehr. Aber es ist ja bei uns die ganze Zeit so. Wir kommen von verschiedenen Ecken der Partei, des Landes und haben uns gefunden und bin sehr stolz darauf, was wir alles zusammengehalten haben. Aber wenn man so eingespielt ist wie Ricarda Lang und ich, dann ist am Ende, wer wann was gesagt hat, ehrlich auch nicht mehr etwas, was man sich selber merkt.
Robert Habeck soll im Hintergrund schon länger deutlich gemacht haben, dass das so nicht mehr weitergeht. Wie ist er an Sie herangetreten?
Wir haben alle miteinander gesprochen, Robert Habeck, Annalena Baerbock, die Fraktionsvorsitzenden, und haben miteinander beraten, wie man da rauskommt. Ich habe viel gelesen, wer was wie angeblich wohin geschubst hat. Ich kann nur sagen, wir haben die Entscheidung selbstständig getroffen. Und am Ende ist entscheidend, dass wir jetzt als Partei da auch rauskommen und dass der Neustart tatsächlich auch gelingt.
Es ist kein Geheimnis, dass Robert Habeck seinen Wahlkampf im kommenden Jahr nicht über die Bundesgeschäftsstelle hat führen wollen, sondern sich sein eigenes Wahlkampfteam aufbauen wollte. Hat er gar nicht mit Ihnen darüber gesprochen?
Das ist so nicht richtig. Aha. Über den Aufbau der Wahlkampfstruktur reden wir seit Monaten miteinander. Mhm. Und die Bundesgeschäftsstelle ist gut ausgestattet. Und natürlich war auch schon geplant die ganze Zeit, dass Leute dazukommen, weil im Wahlkampf man andere Dinge tut und braucht und auch mehr Personal braucht.
Aber an Ihrer Seite?
Aber für eine Person, die vorne steht, und dass Robert Habeck dafür in Frage kommt, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also sind wir in vertieften Gesprächen. Mhm. Wenn ich jetzt mal die nächsten, ich will gar nicht, weiß ja nicht, was Sie noch fragen, aber wenn ich mal die Robert Habeck-Geschichte jetzt einmal überspringen darf, ja. Also das Vertrauensverhältnis zu Robert Habeck ist und bleibt komplett unangetastet, mhm. und wir werden einander noch beistehen, und wenn alles, was ich tun kann, um Robert Habeck und damit auch meiner Partei zum Erfolg zu führen, in einer Flugformation mit anderen nächstes Jahr, werde ich auch tun.
Als er am Mittwochabend im Fernsehen, im ZDF-Heute-Journal, nach Fehlern, nach möglichen Fehlern von Ihnen und Ricarda Lang gefragt wurde, die diesen Rücktritt ja ermöglicht hätten, hat er mehrfach nicht geantwortet.
Das ist doch.
Hören wir uns mal an.
Ist doch nett. Mhm.
Was genau war denn der Fehler der beiden?
Die beiden haben stark für den Zusammenhalt in der Ampel gearbeitet. Alle Kollegen haben das heute bestätigt.
Aber jetzt sind die ja heute gerade zurückgetreten. Deswegen war die Frage, was sind denn die Fehler? Welche Fehler haben die beiden denn gemacht aus Ihrer Sicht?
Weil sie heute zurückgetreten sind, zeigt das noch einmal, was für gute Parteivorsitzende sie waren. Sie haben sich in den Dienst der Sache gestellt, dieses Opfer. Da sind ja sicherlich auch persönliche Pläne, Wünsche, Hoffnungen damit verbunden gewesen, die jetzt erstmal nicht sich erfüllen. Dieses Opfer gebracht, damit die Partei nochmal neu starten kann. Das muss man sagen, das ist etwas sehr Seltenes, ja. Und das wird auch nicht vergessen werden.
Das klingt eher, Herr Nuripur, nach einer Beförderung, denn nach einem Rausschmiss. Sie mussten jetzt selber lachen.
Ja, nee, das ist total legitim, dass laufend gefragt wird. Und das ist auch, spricht auch für ihn, dass er natürlich jetzt nicht hinstellt und sagt, die haben dies und jenes falsch gemacht. Aber natürlich haben wir Fehler gemacht. Hätten wir keine Fehler gemacht, wären wir nicht da, wo wir sind.
Warum mussten Sie denn dann zurücktreten?
Wir, Ricarda Lang und ich, haben Fehler gemacht. Beispielsweise würde ich jetzt sagen, es gibt relativ viel dummes Zeug über die Grünen, was wir angeblich alles verbieten wollen. Und wir hätten vom Fleisch über Autofahren oder was weiß ich alles. Wir haben vielleicht nicht robust genug und hart genug und schnell genug dagegen gehalten. Das wäre so ein Beispiel. Aber das ehrt Robert Habeck sehr, dass er sich so jetzt vor uns stellt. Aber nochmal, die Verantwortung für Wahlergebnisse tragen Parteien und Parteivorsitzende. Mhm. Und diese Verantwortung, die haben wir jetzt übernommen, weil es unser Kernjob ist, dass wir bei Wahlen erfolgreich sind.
Vielleicht liegt es auch daran, dass Sie in letzter Zeit, ich könnte man vorsichtig sagen, nicht gerade als Motivator aufgefallen sind. Gucken wir uns auch noch mal ein Beispiel an aus dem Bericht aus Berlin.
Wenn wir einfach feststellen müssen, diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel. Und wir werden dann vorankommen müssen als Land.
War das im Nachhinein richtig zu sagen oder zu signalisieren, hier hat echt keiner mehr Bock?
Es geht nicht um Bock, es geht darum, dass wir das Land voranbringen wollen. Und auf der einen Seite schaffen wir materiell und substanziell sehr viel in dieser Koalition. Ich bin sehr stolz darauf, was wir alles miteinander erreicht haben. Auf der anderen Seite stapeln sich die Krisen bei den Leuten und die Leute sind verunsichert. Und die wollen eine Regierung, die Halt gibt, die souverän wirkt.
Aber wenn dann einer sagt, es ist nur noch eine Übergangsregierung, dann gibt es sie eben gar nicht mehr. Halt, bereuen Sie das im Nachhinein?
Nein, ich bereue das nicht. Ich glaube, dass das zur Ehrlichkeit dazugehört, dass wir nicht eine super harmonische Koalition mehr werden und dass wir deswegen das Vakuum, was es gibt nach der Ära Merkel, unabhängig davon, wie man diese Ära gefunden hat, dass dieses Vakuum emotional von uns nicht mehr gefüllt wird als Koalition. Mhm. Und das heißt nicht, dass nicht nach der Wahl vielleicht noch mal eine Mathematik gibt, die sagt, dass wir in dieser Konstellation auch weitermachen. Aber die nächste Regierung muss anders mit sich selber umgehen, weil es bringt einfach nichts, wenn man Dinge voranbringt und auf offener Bühne mit überflüssigem Streit zerredet. Mhm. Und darauf war es eine Referenz.
Ich würde gerne doch noch mal über Robert Habeck reden, auch wenn Sie nicht möchten. Denn für viele Leute waren es nicht Sie und waren es nicht Ricarda Lang, sondern war es Robert Habeck, der in gewisser Weise das Gesicht der Grünen ist und an dem auch das schlechte Image der Grünen klebt. Wir kennen die ganzen Geschichten, das vermaledeite sogenannte Heizungsgesetz, dafür hat er schon tausendmal gesagt, dass er es versemmelt hat. Und nun müssen, so ist die äußere Wahrnehmung, zwei Leute gehen, die sich vergleichsweise nichts haben zu Schulden kommen lassen. Treten Sie auch zurück, um Druck von Robert Habeck zu nehmen?
Ich kann nur wiederholen, wir gehen, weil die Verantwortung für Wahlergebnisse bei Parteispitzen liegt. Mhm. Das sollte schon immer so gewesen sein und das wissen wir auch. Und,
okay, das verstehe ich, aber dann formuliere ich es anders. Kann man in dieser Situation mit Robert Habeck einen echten Neuanfang schaffen? Ich gebe Ihnen mal den ersten Satz in einem Artikel der Wirtschaftswoche von vor zwei Tagen. So düster war die Stimmung in Deutschlands Unternehmen schon lange nicht mehr. Warum hat der Wirtschaftsminister damit nichts zu tun?
Wir haben mit Robert Habeck einen Mann, der die Grünen in dieser Regierung anführt. Wir haben mit Robert Habeck einen Mann, der, ich bleibe bei meiner Einschätzung, substanziell sehr vieles geleistet hat. Wenn man sich allein anschaut, was 2022 in diesem Land los war, über Nacht ist diese fatale Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zusammengebrochen und die Art und Weise, wie er das Land vor Blackouts, Brownouts und anderen Energieengpässen bewahrt hat, ist sensationell.
Und, aber ich fragte nach einem Neuanfang.
Ja, klar. Und, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Robert Habeck der Richtige ist, auch für den nächsten Wahlkampf. Und dass er mit seinen unglaublichen kommunikativen Fähigkeiten, um die wir ja beneidet werden von anderen, auch mit der Art und Weise, wie er wirklich ein moderner Kandidat ist, genau der Richtige.
Deswegen wahrscheinlich soll ja nun alles die Parteiführung wie auch das Wahlkampfteam auf einen Mann zugeschnitten werden. Der Spiegel schreibt diese Woche vom BRH, dem Bündnis Robert Habeck. Und die Taz, wollen wir Ihnen gleich mal zeigen, hat ihrer Partei gleich mal einen neuen Titel vorgeschlagen. Bündnis 90, der Robert. Wäre das was?
Nein, sicher nicht. Wir waren auch niemals im Bündnis 90 Joschka Fischer oder Bündnis Jürgen Trittin, als sie die Spitzenleute waren und uns unsere Wahlkämpfe angeführt haben. Es wird einen Formationsflug geben mit ihm voran und niemand weiß so genau wie er, dass das gebraucht wird und dass wir nur so Erfolg haben werden. Und die Tatsache, dass, ich kann es auch verneinen, dass es so ist, aber die Tatsache, dass Robert Habeck und Annalena Baerbock nach vielen bekannten Verletzungen, die es gegen ihn hat, jetzt auch wirklich so zusammengekommen sind und auch wirklich massiv an einem Strang ziehen, ist ein Beleg dafür, dass alle wissen, wir werden nur als Formation gewinnen.
Mhm, aber dass das jetzt so eine One-Man-Geschichte wird, können Sie, glaube ich, nicht ganz bestreiten. Also zeigt ja schon, wer jetzt alles sich in die Startlöcher setzt. Franziska Brandner kommt aus dem Wirtschaftsministerium, wird kandidieren gemeinsam mit dem NRW-Grünen Felix Banaschak. Und heute haben wir auch gehört, dass auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium Sven Giegold der neue politische Geschäftsführer werden. Ist das Zufall?
Das sind teilweise hocheigene Leute mit dem eigenen Kopf. Aber es ist richtig, dass das geboten ist, dass die Leute, die jetzt den Neustart auch tatsächlich angehen werden, auch natürlich das Vertrauen und das Gehör haben, auch von den Personen, die ganz vorne stehen. Und das tun sie. Aber ich kann nur wiederholen, all diese Leute, und ich kenne die alle lange und arbeite seit Jahren sehr eng mit denen zusammen, wissen, wenn das Team funktioniert, werden wir Erfolg haben und nicht, wenn irgendwie Leute Ego-Shows abziehen. Das befürchte ich auch nicht.
Aber gibt dann schon irgendwie eine große Machtfülle an der Stelle, wenn man seine eigenen Leute installiert? Das ist eine pluralistische Partei, auf die Sie sehr stolz sind.
Ja, bin ich auch. Aber dass man in Wahlkämpfen auch tatsächlich personell zuspitzt, ist jetzt keine Neuigkeit. Wir haben das 21 gemacht mit Annalena Baerbock. Und ehrlich gesagt, haben wir es in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Und es war nicht immer schlecht. Es hängt von der Formation ab.
Ist nur ein Jahr bis zur Wahl und ist ja auch ein bisschen gefährlich, wenn man mit einem so nach vorne geht. Mit dem steht das, mit dem fällt das. Im Moment sind Sie bei Infratest DIMAP in den Umfragen bei 11%. Für wie riskant halten Sie es, bei diesen Umfragewerten einen Kanzlerkandidaten ins Rennen zu schicken?
Na, wir haben ja ein Parteiensystem, was komplett anders ist und in massiver Dynamik. Wir haben Kanzlerpartei bei 13-14%, je nachdem. Es gibt dann eine rechtsextreme Partei, die auch jemanden aufstellen will. Die sind auch deutlich unter 20% zuweilen. Und dementsprechend geht es darum, dass da genug Raum ist für einen modernen, anpackenden Kandidaten. Dass, wenn wir sagen, man darf erst ab 30% einen Kanzlerkandidaten stellen, nach den jetzigen Umfragen ja eigentlich einen Freibrief für die CDU und CSU schreiben müsste. Wobei die CSU hat ja auch selber nur 6. Dementsprechend das ist eine neue Parteienlandschaft mit ganz neuen Regeln und denen versuchen wir gerecht zu werden.
Das heißt, er wird das machen?
Das müssen Sie selber fragen, aber ich würde mich freuen.
Er hat eben in dem Statement, was wir gehört haben, im ZDF auch gesagt, Wünsche werden erstmal nicht erfüllt im Hinblick auf Sie und das werde er nicht vergessen. Hat Ihnen Robert Habeck ein gutes Angebot gemacht für die Zukunft?
Nein. Und das ist auch nicht das Thema. Also es ist kein Deal, den man da macht. Wenn man aus dem Parlament rausfliegt, da werden Leute arbeitslos, da brechen auch ganz viele ganz andere Träume. Und da ist man dafür verantwortlich und dann zieht man die Konsequenz. Und dann sind wir jetzt gerade dabei, beispielsweise darüber zu reden, wie wir den Parteitag vorbereiten, auf dem wir dann auch abtreten werden. Wir sind natürlich dabei, weiterhin die Vorbereitung für die nächsten Wahlen nach vorne zu bringen, wie wir es ja die ganze Zeit gemacht haben. Und wir sind natürlich auch dabei, den Übergang für die Nachfolge vorzubereiten. Und ehrlich gesagt, danach werden wir uns auch vielleicht zusammen, vielleicht auch einzeln, Ricarda Lang und ich, und einfach mal hinsetzen und überlegen, was wir denn eigentlich wollen. Aber dass Robert Habeck jetzt irgend so ein Frührentenpaket jetzt irgendwie auf den Tisch gepackt hat, ist sicher nicht der
Fall. Aber darf ich Sie fragen, welche Rolle Sie sich künftig sehen bei den Grünen?
Ich hatte ehrlich gesagt keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich weiß es nicht, aber ehrlich gesagt, es gibt jetzt andere Leute, die nach vorne müssen. Und ich gehe jetzt, nachdem ich ja lange und erfahrener Parlamentarier bin, nach dem Parteitag auch dann deutlich mehr und frequentierter in Ausschüsse und mache meine Arbeit als Parlamentarier, vor allem für meinen Wahlkreis in Frankfurt.
Neuanfang für die Grünen, Finale für die Ampel, das fragen wir. Und wenn man denjenigen, die noch dieser Ampelregierung angehören, genauer zuhört, dann kann man das Wörtchen noch gar nicht stark genug betonen.
Der September, ein Horrormonat für die Ampelparteien. In gleich drei Landtagswahlen gab es ordentlich auf die Mütze. Mit einem Ergebnis von 0,8% in Brandenburg musste besonders die FDP federn lassen.
Von allen wird jetzt Mut verlangt, nämlich entweder den Mut, auch in einer kontroversen Koalition Arbeit zu leisten, wenn Gutes fürs Land bewegt werden kann. Mut wäre auch, wenn man die Grenzen des Möglichen erreicht und nicht den Erwartungen und Anforderungen des Landes entspricht, dann ist Mut, eine neue Dynamik zu entfachen.
Deutet Lindner hier den Koalitionsbruch an? Resignation und Frust auch bei den Grünen.
Ich habe hier ein Jahr lang erzählt, auf Pressekonferenzen im Vordergrund wie im Hintergrund, dass wir den Streit auch abstellen werden, weil wir ja hinter der Bühne so vertrauensvoll miteinander arbeiten und das ist wahr. Dann habe ich ein Jahr lang erzählt, wir müssen den Streit abstellen, weil wir schaffen es doch miteinander Lösungen zu erarbeiten, das Land voranzubringen. Und ehrlich gesagt, ich glaube das nicht mehr. Der große Feng Shui-Moment wird wohl nicht mehr kommen.
Schon nach dem Debakel bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zeichnet sich ab, bei der SPD wird der Geduldsfaden immer dünner.
Und deswegen wird es für meine Partei jetzt auch darum gehen, sich stärker zu emanzipieren und deutlicher zu machen, was man nur mit der SPD bekommt und wo wir uns auch nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen von anderen, die krachend aus den Landtagen jetzt rausgewählt worden sind.
Obwohl mittlerweile nicht mehr nur die Opposition nach Neuwahlen ruft, will die Ampel es noch mal wissen.
Eine Bundesregierung muss in der Lage sein, diese Probleme, diese Herausforderungen zu lösen, rasch. Deswegen wird es auch jetzt ein Herbst der Entscheidungen geben.
Wir wollen über die Ampel reden und machen sie deswegen jetzt komplett. Zu Herrn Nuripur gesellt sich jetzt der Bundesgesundheitsminister von der SPD, Karl Lauterbach. Christian Dürr ist da, Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag.
Guten Abend.
Ich freue mich über das Mitglied der Chefredaktion der Rheinischen Post, Kollegin Kerstin Münstermann. Herzlich willkommen Ihnen allen. Also, wir haben es gehört, Herbst der Entscheidungen. Und Ihr Kollege Wolfgang Kubicki findet auch, bis Weihnachten wird diese Ampel nicht mehr halten. Warum verhält sich die FDP eigentlich immer wie ein bockiges Kind?
Nein, der Herbst bedeutet ja, dass wir jetzt Entscheidungen treffen müssen bei zwei Themen, die den Menschen in Deutschland am Herzen liegen und ich glaube auch sollten uns als Koalition am Herzen liegen. Das ist die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes, die uns alle nicht zufriedenstellt. Wir brauchen wieder wirtschaftlichen Erfolg und es ist die Ordnung in der Migrationspolitik. Mhm. Da braucht es einen Neuanfang. Und wenn ich das sagen darf, ich habe vorhin zugehört, die Grünen, die zurückgetretenen Parteivorsitzenden haben ja von einem Neuanfang gesprochen. Und ich merke auch, dass es um erste Richtungswechsel in der Sache geht. Wenn ich mir überlege, was jetzt auch an Vorschlägen aus den Ländern kommt, dann macht das Mut, dass wir gerade die Ordnung in der Migrationspolitik, in Wahrheit ein ungelöstes Problem seit 2015, dass wir hier zu echten Entscheidungen auf Bundesebene kommen.
Wir wollen gleich über Migration reden, wir wollen auch über die Rente reden. Aber ich habe das bockige Kind auch deswegen gesagt, weil ich Ihnen gerne ein paar Schlagzeilen aus den vergangenen Tagen und Wochen vorlesen möchte. Wolfgang Kubicki stellt der Ampel ein Ultimatum von 3 Wochen. Kubicki, Doppelpunkt, glaube nicht, dass die Ampel Weihnachten noch erreicht. Kubicki nennt Ampel für die FDP toxisch. FDP-Vize Kubicki fordert Lauterbach zum Rücktritt auf. Ich nehme an, Sie nehmen nicht an.
Nein.
Welche konstruktiven Teil trägt denn Herr Kubicki, ist immerhin stellvertretender Bundesvorsitzender, zu der Arbeit der Regierung bei?
Also Wolfgang Kubicki treibt um, wie viele andere auch, dass manche Dinge nicht vorangehen. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Wir haben einige Gesetze liegen, die nicht durchgehen bisher. Das muss gelingen.
Aber rufen Sie den mal an und sagen Sie dem
Sie können davon ausgehen, dass wir miteinander sprechen, Frau Miosga. Aber ich will einen Punkt noch mal deutlich machen, gerade was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Im Sommer hat sich die Spitze der Koalition auf Punkte geeinigt. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, das auch durch den Bundestag zu bekommen. Denn ich kann nicht akzeptieren, dass nach verpasster Reformpolitik von Vorgängerregierung, das ist verschüttete Milch, wir sind jetzt in der Verantwortung, dass dieses Land wieder wirtschaftlich erfolgreich ist. Und dazu können wir einiges beitragen auf Bundesebene. Dafür brauchen wir weniger Bürokratie, Entlastung. Das ist vereinbart. Meine Erwartungshaltung ist, dass es diese Koalition schafft, das auch durch den Bundestag zu kriegen.
Wir reden erstmal noch über die Performance und müssen natürlich die SPD fragen. Sie machen es andersrum, Herr Lauterbach. Sie nennen den Bundeskanzler einfach mal so, und das war so schön, dass ich es zitieren muss, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, den besten Bundeskanzler, den wir je gehabt haben. Wann waren genau noch mal dessen Sternstunden, als die Europawahl krachend verloren ging oder als er im brandenburgischen Wahlkampf nicht auftrat, um dem brandenburgischen Spitzenkandidaten Dietmar Woidke nicht zu schaden?
Also zunächst einmal muss man ja einen Bundeskanzler daran messen, was wird bewegt. Und wir haben ja Stillstand gehabt, der Kollege Dörr hat es gesagt. Wir haben eine Zeit gehabt, dass nichts wirklich vorangegangen. Wir sind nicht weitergekommen in der Energiewende. Wir haben also eine Abhängigkeit von russischem Gas gehabt, die verheerend gewesen ist. Also wir haben bei der Bundeswehr, also die Bundeswehr kaputt gespart im Gesundheitssystem.
SPD war immer mit dran beteiligt.
Ja, will ich ja sagen. Ich spreche ja von Olaf Scholz, nicht von der SPD. Und in Gesundheitspolitik, Digitalisierung hat nicht funktioniert. Die Pharmaindustrie war am Boden. Die Krankenhäuser funktionieren nicht mehr. Somit ist es Pflege ist am Boden. Wir haben wahnsinnig viel gehabt. Das klang, als wenn es noch funktionieren würde. Es war aber kaputt. Und Olaf Scholz geht an all diese Punkte konsequent heran. Daher weiß ich, dass ich da vielleicht nicht unmittelbar populäre Position vertrete. Aber ich verbringe halt sehr viel Zeit mit Olaf Scholz. Und wie beispielsweise der Hochlauf jetzt bei der Photovoltaik. Das gelingt. Die Bundeswehr, sie wird wieder aufgebaut. Im Gesundheitssystem, wir machen an der Digitalisierung, nach 20 Jahren kommt die elektronische Patientenakte. Krankenhausreform. Bei der Migrationspolitik haben wir ja auch schon was geschafft in dem Sinne. Das sind ja Dinge, die sind gelaufen. War auch liegen geblieben, Sie haben ja recht. Die Migrationspolitik hat ja nicht funktioniert. Jetzt haben wir schon etwas gemacht und gehen noch einen Schritt weiter, sodass auch dieser Bereich konsolidiert wird. Somit glaube ich, in der Sache ist also Scholz ein sehr guter Bundeskanzler und er ist auch immer tief im Stoff. Und
warum verstehen das die Wähler nicht?
Das ist eine, aus meiner Sicht, Kakophonie, durch die wir derzeit durchgehen. Ich habe dafür auch wenig Verständnis, muss ich sagen. Das muss ich ehrlich also einräumen. Im Gesundheitsbereich zum Beispiel funktioniert die Ampel, weil wir uns nicht öffentlich streiten. Wir haben auch oft Konflikte im Hintergrund.
Aber gibt es auch so ein paar Punkte, gibt es schon, ne?
Ja, ich glaube schon.
Aufarbeitung, Corona-Pandemie.
Ja, das ist ja mehr als Gesundheitspolitik, das ist ja mehr eine gesellschaftspolitische Frage. Aber in der Gesundheitspolitik haben wir 15 Gesetze gemacht. Da frage ich hier in die Runde hinein, bei welchem dieser 15 Gesetze hätten wir je einen öffentlichen Streit gehabt? Bei keinem einzigen. Und wenn wir ruhig arbeiten würden, bekämen die Dinge also über die Rampe. Und wir haben ja noch die Gelegenheit. Ich stimme Herrn Dörr ja zu und auch Omid sehr stark zu. Also wir haben die Gelegenheit, wir können in der Nachspielzeit können wir überzeugen.
Und das hat bisher nicht geklappt. Das hat Omid Nuripur ja wirklich hinlänglich beklagt. Frau Münstermann, wo ist denn die Wahrheit der Ampel zwischen Übergangskoalition, Herbst der Entscheidung und bestem Kanzler der Welt?
Als ich Herbst der Entscheidung hörte, dachte ich, ach Mensch, das klingt fast romantisch, ne? So ein Rosamunde-Pilcher-Film, aber es ist alles andere als romantisch gemeint. Ich glaube, Ihr Chef Christian Lindner weiß sehr genau, dass er damit eigentlich eine Drohung ausgesprochen hat, und zwar eine FDP-Drohung auch gegen die Sozialdemokratie und den sozialdemokratischen besten Kanzler aller Zeiten. Und zwar, wenn du dich jetzt noch in irgendeine Richtung bewegst, die uns nicht passt, dann sind wir raus. Und das hat er, glaube ich, sehr absichtlich so gesagt. Ob er jetzt heute Abend weiß, ob er in der Ampel bleibt oder nicht, bin ich mir auch nicht sicher. Aber Ich glaube, er weiß es selber nicht. Es ist eine Drohkulisse, die er aufgebaut hat für eine Übergangsregierung. Sie haben gesagt, Sie würden das wieder sagen. Ich fand das wirklich, wollen Sie wirklich Politiker des Übergangs sein? Sowas sagt man doch nicht, wenn man zusammen gewählt wurde, eine Koalition vereinbart hat, Politik zusammen gestaltet. Und das war also für mich so im Sommer das, wo ich dachte, boah, jetzt geht es noch weiter auseinander als bislang schon. Mhm. Und bester Kanzler aller Zeiten, ich würde bei Herrn Lauterbach sagen wollen, dass Sie für mich der SPD-Politiker sind, der wirklich das macht, was man in Krisenzeiten eigentlich macht, nämlich dieses Rally around the President. Also wir schützen unseren ersten Mann, aber da sind Sie in der SPD weit und breit so ziemlich der Einzige mittlerweile, der das macht. Ihre Parteispitze tut es nicht. Ihre Fraktion ist auch aufgewühlt. Deswegen, also für mich ist der Herbst der Entscheidung, mal gucken, ob der in einen Winter der Starre oder doch noch in einen Frühling führt. Aber zurzeit, glaube ich, ist es eher knapp.
Aber die Fraktion steht voll hinter Olaf Scholz. Und also das gilt für den Fraktionsvorsitzenden. Bei uns in der Fraktion ist es wirklich so, dass wir darauf bauen, dass wir die Probleme noch gelöst bekommen. Und also wenn wir das schaffen, dann werden wir auch die Wähler überzeugen.
Also wir reden vom selben Fraktionsvorsitzenden, der nach der Haushaltseinigung in Richtung des FDP-Chefs gesagt hat, dass er es kaum erträgt, wie er zur Entscheidung kommt.
Sie haben gerade gesagt, also, dass die Fraktion nicht hinter Scholz stünde. Das ist etwas anderes.
Ja, aber wenn alle noch arbeiten wollen, braucht es eine Ampel.
Dass der Fraktionsvorsitzende sich schon mal über ein Regierungsmitglied ärgert, gerade von der FDP, das kann vorkommen, das ist bei Ihnen. Aber
Der
Punkt, dass ich der Letzte wäre, der hinter Scholz stünde, das ist absolut abwegig. Sondern die Partei steht aus meiner Sicht geschlossen hinter Olaf Scholz. Und das darf man auch nicht so reden.
Und die haben immerhin in Brandenburg ein paar Stimmen bekommen, anders als die FDP. Deswegen interessiert mich auch noch Folgendes, Herr Dürr. Weil alle aus den Ampelparteien haben eigentlich Omid Nuripur und Ricarda Lang für den Schritt Respekt gezollt und haben gesagt, sie haben Konsequenzen gezogen, sie finden das sehr ehrenhaft und ordentlich. Und ich frage mich so ein bisschen, Christian Lindner ist bei Ihnen seit 11 Jahren ist der Parteivorsitzender, und die einzige Alternative zu Christian Lindner ist Christian Lindner. Uns ist auch aufgefallen, dass die Papst Franziskus in der katholischen Kirche genauso lange regiert. Warum ist Christian Lindner eigentlich unangefochten der heilige Vater der FDP?
Also die Freien Demokraten haben sich in der Opposition erneuert. Wir hatten auch eine sehr schwierige Phase, und Christian Lindner hat Verantwortung übernommen und auch inhaltlich die Partei sehr klar aufgestellt. Übrigens genau mit den Themen, über die wir heute Abend reden. Wirtschaftlicher Erfolg, Ordnung in der Migrationspolitik. 2015 die Flüchtlingskrise, das war eines der Themen, wo wir gesagt haben, da muss Ordnung rein. Dann kam die Große Koalition erneut, und wenn ich mir jetzt so die aktuelle Situation im Bundestag insgesamt angucke, stelle ich fest, dass auch die CDU in den letzten anderthalb Jahren Erneuerung gemacht hat. Und jetzt haben sich die Grünen entschieden, sich personell neu aufzustellen, auch von Erneuerung zu sprechen. Das heißt aber eben auch, dass einerseits personelle Entscheidungen getroffen wurden, aber andererseits heißt das auch, dass wir zur Entscheidung kommen müssen.
Genau.
Und Frau Miaska, weil genau diese Themen uns damals beschäftigt haben, auch in der Erneuerung der FDP, sind das jetzt die Themen, mit denen wir sehr klar reingehen.
Sie müssen mir eins begründen. Die Grünen-Parteichefs sind zurückgetreten wegen der schlechten Wahlergebnisse. Dürfen wir einmal einen Blick werfen auf die Wahlergebnisse der FDP?
Gerne.
Ja, seit Mai 2022 haben Sie ausschließlich Verluste eingefahren bei Landtagswahlen und bei der Europawahl. Und bei den Jüngsten in Ostdeutschland sind sie geradezu pulverisiert. Um Friedrich Merz zu zitieren, sie hatten in Brandenburg
weniger als die Hälfte der Tierschutzpartei. Ist das kein Grund, mal darüber zumindest zu sprechen, ob man personelle Konsequenzen ziehen muss?
Ja, aber das ist ja kein Selbstzweck, Frau Miosga. Es geht doch um die Frage, ist eine Partei mit sich selbst im Reim und klar aufgestellt? Das sind die Freien Demokraten, insbesondere seitdem Christian Lindner Bundesvorsitzender ist. Aber wenn ich mir jetzt die letzte bundesweite Wahl anschaue, die Europawahl, da haben wir vernünftig abgeschnitten. Ich hätte mir noch ein Plus vorgestellt, aber etwa auf dem Niveau wie 5 Jahre zuvor in Hamburg beispielsweise, wo die nächste Landtagswahl stattfinden wird, haben wir bei der Europawahl 7% gehabt. Dass diese Ergebnisse in den ostdeutschen Bundesländern mich natürlich ärgern, ist ja gar keine Frage. Man will Wahlerfolge, das will jeder. Und wenn einer gewinnt, dann verlieren die anderen. Ich glaube, es sollte unsere Aufgabe sein, deswegen sind diese beiden Themen auch so wichtig aus meiner Sicht, dass die Demokraten es hinbekommen, hier für Mehrheiten zu sorgen. Gerade bei der Migrationspolitik, das hat in Ostdeutschland eine Rolle gespielt. Wir brauchen Ordnung. Ich will es mal in einem Satz zusammenfassen. Das war das Leitmotiv in den letzten Jahren auch der Freien Demokraten. Es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten. Das sind Maßgaben, die uns leiten sollten. Ich glaube, es besteht in dem Teil sogar die Chance, im Deutschen Bundestag Mehrheiten über die Koalition hinauszufinden, auch die CDU-CSU einzubinden.
Aber Entschuldigung, das Paket ist in dieser Woche gar nicht aufgesetzt worden. Das war das erklärte Ziel der Ampelkoalition. Nein. Es gibt rechtliche Bedenken. Deswegen hat man in dieser Woche es wieder runtergenommen.
Es gab eine normale Anhörung.
Es gab eine Anhörung, aber man wollte genau eigentlich ganz schnell mit diesem Gesetz das durch den Bundestag gehen.
Ich glaube, wir können es wirklich klarstellen, weil ich habe das auch gelesen. Es war definitiv eine Falschmeldung. Es hat die Anhörung in dieser Woche, jetzt müssen wir hier Parlamentstechnik geben, gegeben und es soll danach dann in der Sitzungswoche im Bundestag, es war nie für diese Woche geplant, wäre von den parlamentarischen Ablaufen auch nicht möglich gewesen. Aber die Frage ist ja, was steht da eigentlich drin inhaltlich? Mhm. Es steht zum Beispiel drin, dass das, was wir seit langem fordern, das war in der Koalition nicht zu jeder Zeit durchsetzbar, aber ich sehe da, wie gesagt, auch Veränderungen in der Politik der Grünen, dass diejenigen, die in Deutschland gar kein Aufenthaltsrecht haben, weil ein anderer EU-Staat für sie zuständig ist, dass die keine Sozialleistung mehr bekommen. Da steht beispielsweise drin, dass diejenigen,
die bei uns Schutz... Genau, da gibt es jetzt erheblich rechtliche Bedenken, die Innenministerin von der SPD erstmal wieder ausräumen muss.
Nicht. Diejenigen, die bei uns Schutz suchen, dass die dann auf Urlaubsreise in die Heimat fahren, die verlieren ihren Schutzstatus. Und alles Dinge, die während der GroKo-Zeit nicht möglich waren, die wollen wir jetzt möglich machen. Wir brauchen diese Ordnung in der Migrationspolitik auch, um gesellschaftlichen Frieden an
zu bekommen. Genau, aber mittlerweile, Sie wollen das, das war nach Solingen das erklärte Ziel der Ampel. Dahin wurden Sie, alle drei Parteien, von Friedrich Merz getrieben. Mit einem Auftritt in der Bundespressekonferenz. Da hätte man sich vielleicht den Kanzler gewünscht, der mal gesagt hätte, mein Plan ist folgender. Dann gab es Gespräche, da ist die Union dann wiederum aufgestanden, verstehe ich auch nicht ganz. Aber dann war es klar, wir wollen zusammen etwas machen. Jetzt gibt es rechtliche Bedenken, ist ja völlig in Ordnung und normales demokratisches Verfahren. Aber jetzt ist der Ball wieder bei Nancy Faeser zurückgespielt. Es ist bisher gar nichts passiert.
Die Sie nannten, gibt
und
es keine rechtlichen
in
Bedenken.
In der mittlerweile ist in der SPD so, dass es einen großen offenen Brief gibt von vielen linken SPD-Lern, die sagen, wir sind aber überhaupt gar nicht einverstanden mit dem Paket, was sie überhaupt schnüren. Christian Lindner sagt jetzt so, mal gucken, was jetzt aus der SPD kommt. Aber das ist ja dieses Spiel,
Die Frage von Frau Miosga war ja, ob die Freien Demokraten klar aufgestellt sind. Das sind wir genau in diesem
da
Paket.
Sind sie frei
ich kann mir auch noch weitere Punkte vorstellen. Die Vorschläge der Grünen aus den Ländern lautet jetzt ja beispielsweise das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten umzusetzen. Genau. All das muss doch machbar sein unter Demokraten.
Und Sie brauchen für die Grünen dafür.
Bundeskanzler, das kann ich jetzt nichts. Aber
wir mal wieder sortieren. Wir müssen sortieren und die Zuschauer mitnehmen. Und ich würde gerne als nächstes Herrn Muripo fragen, denn es gibt einen Gastbeitrag des Kollegen Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister, in der FAZ, der für Aufsehen gesorgt hat. Er schreibt darin unter anderem, dass er, also für einen Grünen etwas sehr Ungewohntes, dass seine Tochter, wenn sie mit Freundinnen in der Stadt unterwegs sei, häufiger von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft und sexualisiert werde. Solche Worte kennt man bislang eigentlich nur von konservativen Unionspolitikern. Ist das ein neuer Ton, eine neue Haltung bei den Grünen?
Ja, wir haben eine große Herausforderung, wir haben ein Problem. Das hat auch was mit Kapazitäten zu tun und das kriegen wir ja permanent gespiegelt aus den Kommunen. Mhm. Wir haben halt nicht das Jahr 2015, wir haben einfach nicht ausreichend Wohnraum an Ballungszentren. Wir haben Kommunen, denen das Geld ausgeht. Wir haben vor allem nicht ausreichend Personal.
Aber ist das, aber mich interessiert ja, dass der Ton, dass er das so ausspricht, ist eigentlich sehr ungewohnt für die Grünen.
Nicht der Ton ändert sich, sondern die Realitätsbeschreibung ändert sich, weil die Realität sich verändert. Wir haben da draußen nicht ausreichend Leute, die in Bildungseinrichtungen, in der Verwaltung sich um die Leute kümmern, die kommen, wenn es in Kommunen zu viele sind. Und dann kann man auch nicht gescheit Integrationsarbeit machen. Das gilt nicht für alle Kommunen, das gilt nicht für das ganze Land, aber es geht darum, dass wir die Veränderungen auch tatsächlich beschreiben und beschreiben müssen, damit wir das Problem angeben. Nochmal, das Zentrale ist ja, dass wir die Probleme gelöst bekommen. Da bin ich 100% bei dem, was Christian Dürr gesagt hat. Aber ich glaube, das halt nicht funktioniert in der Tonlage, die wir in den letzten Wochen gehört haben, allen voran von der CDU, weil die ja gar nicht mehr darauf angelegt war, dass man Lösungen erarbeitet miteinander, sondern da ging es ja eigentlich nur noch um Härte, Härte, Härte. Aber wir müssen aber nur die Kraft aufbringen, die Leute, die hier beispielsweise kriminell werden, anders zu behandeln, als die Leute, die ohne die Intensivstation zusammenbrechen würden, die Baustellen und die Architekturbüros nicht mehr arbeiten können, gerade in der Lage, die wir haben.
Es geht ja auch um die Konfliktlinien innerhalb der Ampel bei der Migration. Und da fordert Herr Özdemir jetzt unter anderem auch etwas Neues für die Grünen, nämlich Asylverfahren nicht nur an den EU-Außengrenzen, sondern auch in Drittstaaten. Da gibt es keine Mehrheit bei den Grünen, oder sehe ich das falsch?
Wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, dass wir für alle Lösungen offen sind, wenn sie machbar sind, wenn sie wirksam sind und wenn sie rechtens sind. Mhm. Und gerade bei der Frage der Drittstaaten gibt es halt einfach beispielsweise im Falle von Ruanda, das ist ja das Beispiel, was immer wieder genannt wird, muss man einfach sehen, dass was die Briten dort gemacht haben, einfach nicht funktioniert hat. Wir haben gleichzeitig im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart und ich finde, wir sollten, was im Koalitionsvertrag steht, auch machen, dass wir die Frage, ob es ein Drittstaatenmodell geben kann, miteinander prüfen. Wir haben große Skepsis, ob es da ein gescheites Modell geben wird, aber die Prüfung ist völlig in Ordnung, haben wir miteinander vereinbart und die liegt bei der Innenministerin. Da warten wir doch mal das Ergebnis ab.
Ja, das sehe ich auch so, das muss man offen prüfen. Ich will einen Punkt noch mal sagen, was eben also unkommentiert also in den Raum gestellt wurde. Ich sage mal, Wende bei der Migrationspolitik, das kann man ja so, durchaus so nennen, wir gehen da einen Schritt weiter. Das ist nicht dem hochgelobten Friedrich Merz zu verdanken. Sein Auftritt als unbenommen war ein guter Auftritt, es ist uninteressant. Sondern, dass wir auf eine Lage wie in Solingen reagieren müssen. Und dass wir es vielleicht auch schon vorher machen hätten.
Das hat die SPD-Chefin an dieser Stelle Frage gestellt.
Ich sitze ja jetzt im Moment hier und nicht die SPD-Chefin. Also, diese Wende ist überfällig und es ist einfach wahr, dass die Länder um uns herum mittlerweile die Migranten durchschicken nach Deutschland und die Leistungen auch abgesenkt haben. Das heißt, wir können nicht, wenn man so will, diejenigen sein, die im Prinzip für ganz Europa das Problem lösen sollen. Die Länder um uns herum haben die Leistungen abgesenkt und winken in Richtung unserer Grenze. Darauf müssen wir reagieren. Ob Friedrich Merz das sagt oder was auch immer. Und wenn wir das nicht tun, dann lassen wir in gewisser Weise ein Stück weit die Bevölkerung im Stich. Und daher kommt jetzt diese notwendige Wende. Das halte ich für richtig. Und da darf man auch, da wird alles erwogen, auch Drittländer. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, aber wir prüfen es. Hallo, wir sollten nichts ausschließen, wenn es rechtskonform ist. Und das Nancy Faeser jetzt noch einmal die Lage rechtlich prüft. Das ist nichts anderes als normales Vorgehen. Aber das ist nicht ein neuer Streit in der Ampel, sondern es ist einfach nur eine Prüfung.
Achtung, Sie haben sich geeinigt in der Ampel. Das war eine einmütige Pressekonferenz, von der Frau Münstermann gesprochen hat. Aber dann kommt einen Tag später der FDP-Generalsekretär im Bundestag und sagt Folgendes.
Dieses Thema ist weitaus größer als die Ampel. Und es gibt keine Ampel in der Migrationspolitik. Wir als FDP stehen Ihnen weitaus näher als unsere geschätzten Kollegen von der Koalition. Wir sind als FDP bereit, 1:1 diese Dinge mit Ihnen umzusetzen. Wir machen Ihnen ein Angebot, mit Ihnen die Migrationskrise in Deutschland zu beenden.
Da geht es um die Forderung der Union, Zurückweisung von Migrantinnen und Migranten an der Grenze. Und da stellt er sich hin und sagt, dass unsere Position machen wir mit Ihnen, Ampel ist uns
doch egal. Will ich ganz kurz erläutern, ich war da in den Gesprächen dabei. Ich will jetzt nicht im Detail, weil Vertraulichkeit vereinbart war, aber das, was öffentlich ist, kann man, glaube ich, gut einsortieren. Erstens, es gibt einen Vorschlag, auch der Innenministerin insbesondere, da geht es um die effektiven Zurückweisungen. Worum geht es? Menschen kommen an die Grenze und werden dann, weil Deutschland nicht für sie zuständig sind, in Gewahrsamszentren untergebracht, vorläufig, um dann in das Land gebracht zu werden, wo sie ursprünglich herkommen. Diesen effektiven Zurückweisungen verhindern eins, dass Menschen einfach nur 200 Meter weitergehen, dann über die grüne Grenze nach Deutschland kommen. Das ist ein effektives Instrument. Dann gibt es ein zweites Instrument, und das ist das, was hier angesprochen ist, die direkten Zurückweisungen am Grenzpunkt. Da gibt es Rechtsunterschiedlichkeiten. Auch innerhalb der Union ist das alles andere als einheitlich. Aber wir haben gesagt, wir sind auch bereit, diesen Schritt zu gehen. Übrigens hat sich die Innenministerin ähnlich geäußert, diesen Schritt zu gehen und auch die direkten Zurückweisungen zu machen. Denn eins ist klar, die Zahlen müssen runter. Erste Erfolge, das will ich auch kurz anmerken, weil das ist ja hier nicht das erste Paket, was wir beschlossen haben. Im Januar haben wir bereits ein Asylpaket beschlossen. Und das zeigt, dass der Weg richtig ist, den wir gehen. Auch mit den Grenzkontrollen. Wenn man sich August 2024 vergleicht mit 2023, sind es fast 50% weniger diejenigen, die Gesucher nach Deutschland einreichen. Ja. Also insofern, die Richtung stimmt, aber es muss mehr kommen.
Aber
die
Zahlen müssen wirklich... Ja, aber ich möchte jetzt noch mal darauf hinweisen, Frau Münstermann, helfen Sie mir. Wie dürfen wir denn verstehen, dass wenn die Ampel sich, es war eine einmütige Pressekonferenz zwischen der Innenministerin, dem FDP-Justizminister und Annalena Baerbock war noch dabei. Und es war, wir haben das Maßnahmenpaket vorgestellt und einen Tag später kommt der FDP-Generalsekretär und sagt, Ampel wird es mit Migration und uns nicht geben. Was bedeutet das?
Es ist sehr interessant, weil es gibt ja mittlerweile noch eine weitere Initiative, die kommt nämlich aus schwarz-grün regierten Ländern. Und da gehen die grünen Kollegen von Ihnen, die in den Ländern Verantwortung tragen, über das noch mal hinaus, was eigentlich in der Ampel eben noch nicht verabschiedet ist. Deswegen ist das für mich, dieser Kasus Knactus Migrationspolitik war, glaube ich, für alle Parteien in der Vorbereitung auf diese Landtagswahlkämpfe so massiv. Dann kam dieser schreckliche Anschlag von Solingen, die Diskussion nahm zu. Und dann hat man sich gegenseitig irgendwie überboten. Also Friedrich Merz wollte eine Notlage ausrufen, da bin ich bei Ihnen, das war zu viel. Aber dann kam Bewegung in die Sache und dann hat aber die FDP festgestellt, Mensch, also wir seit Jahren diskutieren wir über das Thema und wären da immer bereit zu gehen, mit den Grünen geht's nicht und die Union bietet eine Chance, vielleicht schlagen wir da ein. So erkläre ich mir Cesarei, der ja manchmal zu großen Worten neigt. Ich glaube, er hat es nicht so ganz abgesprochen mit seiner FDP. Aber das zeigt einfach, wie die Dinge durcheinander gehen auch, dass die Ampel es nicht schafft, in diesem Thema und auch in anderen Themen, wir haben noch nicht über den Haushalt gesprochen, der noch nicht verabschiedet ist, über das Rentenpaket. Es gibt einfach so viele Kristallisationspunkte, wo ich das Gefühl habe, es passt nicht mehr. Und dass Sie jetzt respektablerweise neue Gesichter den Vortritt lassen, hat ja schon auch damit zu tun, dass es aus meiner Sicht auch bei den Grünen nicht mehr gepasst hat. Die grüne Jugend verabschiedet sich von Ihnen.
Das stimmt überhaupt nicht. Da gehen ein paar Funktionäre. Die grüne Jugend bleibt nicht.
Ja, aber die Hauptverantwortlichen der grünen Jugend und Landesverbände der grünen Jugend haben ihren Austritt aus einer Partei erklärt. Das ist nicht mal so eben zu machen, sondern das zeigt, dass bei den Grünen etwas Neues entstehen muss, wenn sie weiter mitspielen wollen, im Kanzlerkandidaten stellen wollen, dass aber sozusagen die Zeit oder das, was man bisher als Politik dachte, in diesem Herbst der Entscheidungen zu einem Ende kommt. Und da ist es sehr interessant, wie sich Parteien unterschiedlich aufstellen. Und Sie haben gesagt, bei Ihnen, also würde Christian Lindner als Parteichef zurücktreten, wäre die Koalition am Ende, weil bei Ihnen gibt es keine Trennung zwischen Mandat und Partei, damit wäre die Ampel tot. Wird er so nicht machen.
Sie haben ja auch gesagt, wir sind in der Sache klar aufgestellt. Und Frau Münstermann, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, wo Bewegung jetzt drin ist. Übrigens, was auch mit Verlaub auch die Große Koalition nicht hinbekommen hat, nämlich das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten, zu sagen, es ist wesentlich leichter zu sagen, jemand, der aus einem Staat kommt, wo kaum Anerkennung ist, dass diese Personen in Deutschland keine Chance auf Asyl- oder Flüchtlingsstatus haben. Jetzt gibt es erste... Jetzt gibt es ja erste grüne Landesregierung unter Beteiligung, die genau da auch einen Schritt weitergeht.
Das heißt, die CDU erzählt den Unsinn, den Friedrich Merz erzählt in den Ländern.
Alles gut. Ich wollte doch positiv auch das, was Frau Münstermann gerade gesagt hat, aufgreifen und sagen, da gibt es jetzt erste Bewegung in die richtige Richtung, auch was Vorgängerregierungen nicht hinbekommen haben. Ich glaube, am Ende erwarten die Menschen Entscheidungen. in der Sache. Und da muss in diesem Herbst genau solche Entscheidungen
fallen. Wie weit bewegen sich die Grünen da in die Richtung?
Nochmal, Machbarkeit, rechtens muss es sein, es muss wirksam sein. Was dort in den Ländern besprochen worden ist, hat auch was damit zu tun, dass Daniel Günther und Henrik Wüst etwa nicht einfach erzählen, was Friedrich Merz erzählt. Und ich muss jetzt erst einmal mal sagen, das Problem ist ja ein Stückchen auch, was wir permanent haben in dieser Koalition. Es gibt eine Pressekonferenz, die gerade mehrfach zitiert worden ist, von Nancy Faeser, Annalena Baerbock und Marco Buschmann. Und der Justizminister erklärt auf dieser Pressekonferenz wirklich extrem sauber und genau, warum die Vorschläge der CDU alle nicht verfassungskonform sind.
Und
wenn dann 24 Stunden später dann aus derselben Koalition dann die Stimmen kommen, aber eigentlich müssen wir das machen, dann zerlegt man eigentlich, was man miteinander gemacht hat. Und das ist das Ding. Wir kriegen was miteinander hin und einen Tag später zerreden wir das auf offener Bühne. Und das kann man durchbuchstabieren und das ist das Problem, was wir laufend haben. Die Substanz stimmt, die Methode der Kommunikation macht das wieder kaputt.
Ja, und es sind immer Einzelstimmen. Wenn wir zum Beispiel das Migrationsthema haben wir ja schon besser in den Griff bekommen. Die Zahl der irregulären Migranten ist ja zurückgegangen. Das wirkt ja schon. Gleichzeitig wirkt auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir haben die Zahl von Pflegekräften, die jetzt im Anerkennungsverfahren sind, innerhalb eines Jahres um 50% erhöht. Das funktioniert einfach. Aber das wird einfach nicht gesagt. Es wird immer dann eine also Meinung, die vorgetragen wird, genutzt. Da ist auch die Presse aus meiner Sicht mit im Boot. Dann wird ein neuer Streit inszeniert.
Das ist unser Job. Also
da muss ich sagen, die Presse ist nicht Problem. Wir kommunizieren es.
Aber das ist so interessant, weil Olaf Scholz hat es ja geschafft, dann das Format Friedrich Merz und er treffen sich abzulehnen, weil das adelt ja Friedrich Merz, das will Olaf Scholz auf keinen Fall. Dann bricht es runter, die Länder sind beteiligt, man trifft sich im Bundesinnenministerium bei Nancy Faeser. Das ist dann eine Arbeitsebene, das kann man dann so ein bisschen, also eine kleinere Arbeitsgruppe. Und dann sagt der FDP-Chef aber am nächsten Tag, nee, aber wir würden uns schon freuen, wenn Robert Habeck, Friedrich Merz, Olaf Scholz und ich noch mal verhandeln würden. Ja, da fragt man sich als politischer Beobachter, Mensch, super, hat er das gerade wirklich gesagt? Irre. Also das ist ja, auch keine auch konsistente Kommunikation.
Frau Münzelmann, ich will Ihnen genau sagen, warum das notwendig ist und warum ich diese Gespräche auch in dem Kreis, der vorhin genannt worden ist, so wichtig finde. Übrigens, Marco Buschmann hat ja gesagt, das Konzept, was die Union vorschlägt, wir können es in Teilen auch anwenden. Ähnliche Überlegungen gibt es ja auch auf europäischer Ebene. Kurzum, auf was ich hinaus will, das furchtbare Attentat in Solingen hat eines gezeigt. Bund und Länder müssen zusammenarbeiten. Der Attentäter von Solingen war vollziehbar ausreisepflichtig. Allein die Behörden in Nordrhein-Westfalen, die Ausländerbehörden des Landes, haben es nicht geschafft, diese Person rechtzeitig außer Landes zu bringen. Wir können die besten Gesetze beschließen. Wenn sie in den Ländern nicht umgesetzt werden, funktioniert es nicht. Ich will jetzt aber, das hilft ja nichts, wenn wir auf die Bundesländer zeigen. Deswegen haben wir gesagt, es müssen alle an einen Tisch. Die Koalitionsfraktionen und die CDU-CSU-Opposition und Bund und Länder, die müssen an einen Tisch. Und deswegen hat Christian Littner richtigerweise gesagt, lassen Sie mich kurz ausführen, nachdem bedauerlicherweise die Union, was ich auch nicht verstanden habe, aufgestanden ist, hat gesagt, dann spreche ich die Einladung noch mal aus. Wir können es nur gemeinsam lösen. Es wäre doch verrückt, wenn die Menschen zurückbleiben und sagen, hat sich die Koalition auf was geeinigt, aber die CDU-regierten Länder machen nicht mit. Es muss gemeinsam gelingen, die Migration zu ordnen.
Haben wir verstanden? Ich möchte ja nur verstehen, warum rebellieren Sie in den eigenen Reihen. Also die Methode, die Omid Nuripur gerade beschrieben hat. Man einigt sich auf ein Gesetz und dann geht jemand raus und sagt, ach nee, wir wollen das doch. Wir können uns noch mal ein zweites Beispiel ansehen, nämlich beim Rentenpaket 2. Das haben der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und der Finanzminister von der FDP, Christian Lindner, im März gemeinsam mit stolz geschwellter Brust vorgestellt. Und diese Woche kommt Ihr parlamentarischer Geschäftsführer und auch stellvertretender Bundesvorsitzender Johannes Vogel auch im Bundestag und sagt, nee, doch nicht. Können wir es auch noch mal anhören?
Dieses Gesetz ist noch nicht fertig. Da müssen wir alle gemeinsam ehrlich und gründlich noch mal ran. Und das ist auch genau, wofür der parlamentarische Prozess da ist. Denn wir sind der Gesetzgeber, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Herr Nuripur. Ist das ein normaler parlamentarischer Prozess oder was?
Also
ist das?
Ja, eigentlich schon. Das Parlament ist ja dafür da, Gesetze der Regierung zu verbessern. Die Frage ist nur, ob das Grundanliegen auch tatsächlich noch geteilt wird im Parlament, worauf man sich geeinigt hat innerhalb einer Koalition. Und im Falle der Rente, und da sind wir nicht Streitpartei als Grüne, ist es so, dass das Generationenkapital vereinbart worden ist im Koalitionsvertrag. Und wenn ich Johannes Vogel richtig verstanden habe, ist das auch, was gerade dort am ehesten angegangen wird. Dann ist aber die gesamte Einigung, die wir miteinander hatten, dann tatsächlich in Frage gestellt. Aber dass man im Gesetzesverfahren Dinge verändert, die die Regierung macht, das ist normal.
Warum ist das so wichtig für die SPD, dieses Gesetz?
Es ist nicht wichtig für die SPD, sondern es ist wichtig für die Leute, die auf die Rente angewiesen sind. Also in Ostdeutschland zum Beispiel haben 95% der Leute, wenn sie älter sind, nur ihre Rente. Die haben keine Betriebsrenten. Dort hat es nach der Wende viel Arbeitslosigkeit gegeben. Das heißt, würden wir das Rentenpaket nicht so beschließen, käme es dort zu ganz deutlicher, nicht verhinderbarer Altersarmut. Wir hätten dort eine Altersarmut, die man in anderen europäischen Ländern so nicht sieht. Wir hätten Ostdeutschland wäre der Fleck der Altersarmut in Europa. Und wenn man das jetzt abwenden will, dann muss man so ein Paket machen, aber nicht für die SPD, sondern für die Leute. Man muss aber auch so erklären, dass es jeder kapiert. Und wenn es also dann zusätzlich die Aktienrente gibt, die der FDP wichtig war, die ich auch richtig halte, und wir machen ja auch noch eine Regelung im Wachstumschancengesetz, dass man länger arbeiten kann, wenn man will, und dann bekommt man die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung und für die Rentenversicherung ausgezahlt. Das ist doch dann ein Gesamtpaket. Dann können die Leute länger arbeiten. Gegen die Altersarmut wird etwas gemacht und Kapital kommt auch rein. Dass jetzt Kollege Vogel sagt, das steht alles zur Debatte, alles schön und gut, solange wir uns zum Schluss einigen und machen nicht einen Budenzauber, dass wieder nach einem großen Staat. Ich glaube, wir werden uns da einigen. Wir werden uns bei Migration einigen, bei Rente und beim Haushalt und bei Gesundheit einigen. Das wären vier große Entscheidungen, Krankenhausreform, vier große Entscheidungen im Herbst der Entscheidungen. Dann bekommen wir auch wieder Luft unter die Flügel. Und also ich sehe es positiv.
Wird denn Ihre Fraktion hier zustimmen bei der Rente?
Ich bin dankbar, dass auch Herr Lauterbach das Wording aufnimmt, der Herbst der Entscheidung, weil ich will hinzufügen, das Thema Wachstumspaket ist natürlich auch entscheidend. Natürlich. Wir wollen ja wieder im kommenden Jahr Wachstumszahlen haben, die steigen. Zum Rentenpaket. Mhm. Die Vergangenheit ist ja wie folgt gewesen in Deutschland. Politiker haben Rentenversprechungen gemacht, und nichts war solide finanziert. Ich habe heute den Parteivorsitzenden der CDU gelesen in einer großen deutschen Tageszeitung, der von einer Verstetigung der bisherigen Rentenpolitik spricht. Das heißt nichts anderes, weiter Versprechungen machen ohne solide Finanzierung. Und genau das muss das Rentenpaket am Ende leisten. Und Omid Nuripur hat zu Recht gesagt, dafür ist auch das parlamentarische Verfahren da. Deswegen haben wir als Freidemokraten es ja möglich, dass es jetzt im Bundestag beraten wird. Erstens, wir wollen stabile Renten, ein stabiles Rentenniveau. Zweitens, das muss solide finanziert werden. Deswegen gehen wir etwas an mit der Aktienrente, was wirklich eine Jahrhundertreform ist. Deutschland konnte man sich nie politisch darauf einigen, dass endlich auch diejenigen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, am Kapitalmarkt ihre Rente miterwirtschaften können. Die können auch davon profitieren, dass auch kleinere und mittlere Einkommen...
Aber genau, das solide, ist zustimmungsfähig, genau, wie Ihr Vorsitzender.
Genau, und solide Renten haben. Jetzt unterhalten wir uns über einige technische Punkte noch. Dafür ist das parlamentarische Verfahren da, damit am Ende in den 2030er Jahren auch die Beiträge nicht exorbitant steigen. Kein Koalitionspartner will, das ist mein Eindruck. So, und mit der Aktienrente hätten wir eine Möglichkeit, genau diese stabilen Beiträge zu haben. Wir werden über technische Punkte an der Stelle im Rentenpaket reden. Aber am Ende muss ein Paket stehen, wo diejenigen, die beispielsweise ab den 1970er Jahren geboren sind, also die auch die Renten mitfinanzieren für die Babyboomer, die in den wohlverdienten Ruhestand jetzt eintreten, auch die haben ein Anrecht auf stabile Renten. Und diejenigen dürfen nicht überlastet werden, die ab dann geboren sind. Und da ist eben die Finanzierung über den Kapitalmarkt entscheidend. Ich fand spannend, Frau Miosga, ich komme noch mal auf Herrn Merz zurück, dass der dann vor einem halben Jahr gesagt hat, dass was wir da vorschlagen, das ist ja das Konzept der Freien Demokraten, die Aktienrente, das seien Hedgefondsmethoden. Also ich wundere mich, wie gestrig, Entschuldigung, die Union in der Rentenpolitik ist.
Also bei dem Thema Hedgefonds und Friedrich Merz bin ich mir sicher, dass sie sich alle drei im nächsten Jahr total einig sein werden.
Dann ist nämlich Wahlkampf.
Aber Frau Münzer, man zeigt sich nun gerade an dieser Rentenpolitik die unterschiedlichen Grundauffassungen in den Ampelparteien.
Naja, also die FDP will vor allem eine Aktienrente, die SPD will eine Haltelinie halten sozusagen, diese 48%. Genau, was Sie aber ja beide in Kauf nehmen, und bei Ihnen in der Partei ist es ja nicht so, dass die einfach das verhindern wollen, sondern da sind ja die jungen Politiker, die sagen, das ist total ungerecht. Was wir da mitverabschieden sollen, ist etwas, was den Generationenvertrag alt und jung aushebelt. Und die Geschichte ist ja schon so, also auch Herr Lauterbach, Sie wissen das auch, es wird für die, die arbeiten, die Krankenversicherung teurer im nächsten Jahr, die Pflegeversicherungsbeiträge steigen. Mit diesem Paket, das Sie verabschieden, werden die Rentenversicherungsbeiträge ansteigen. Das ist ja in einem Land, das gerade sozusagen von einem Wirtschaftswunder in ein Wirtschaftsdebakel, so zumindest die Aussichten der Automobilindustrie zum Beispiel, abgleitet, etwas, was wirklich schwer zu verkaufen ist. Und dagegen richtet sich ja die Kritik auch aus anderen Parteien, aber besonders bei Ihnen. Und das wird irgendwie gar nicht thematisiert. Also das Thema Rente ist sicher, ist ja das eine. Aber wie soll es denn finanziert werden für die, die arbeiten? Wird nämlich arbeiten, die arbeiten immer mehr und bekommen weniger. Und das ist etwas, was die Ampel, finde ich, gerade völlig ausblendet.
Über die Aktienrente habe ich ja gerade gesprochen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein, damit genau diese Beitragssteigerung nicht kommen.
Ist ja nur ein Bruchteil, ne? Ist ein
Mini-Bruchteil. Und klar, genau, darüber müssen wir reden, dass es insgesamt finanziert wird. Übrigens, Voraussetzung all dessen ist wirtschaftlicher Erfolg unseres Landes. Die Renten sind dann sicher, wenn dieses Land wieder auf den wirtschaftlichen
Erfolg kommt. Aber sagen Sie denn alle den Leuten ganz ehrlich, dass die Beiträge in jedem Fall werden steigen müssen?
Es ist so, die Beiträge werden steigen müssen.
Ja,
die Frage ist nur, wie wir das so hinbekommen, dass das nicht explodiert. Da hat Christian Dürr völlig recht. Mhm. Aber es ist einfach ein Fakt, in den 60er Jahren beim Wirtschaftswunder und folgende haben für jeden Rentner 6 Leute Beiträge bezahlt. Nee, heute sind es 2. Und wir haben eine Situation, bei der die Durchschnittsrente bei 1550 ist. Und die Hälfte der Leute haben eine Durchschnittsrente von unter 1100. Und da geht die Kasse einfach irgendwann leer, wenn wir nichts ändern. Deshalb hat Christian Dürr völlig recht. Wenn wir alles so stehen lassen, gibt es demnächst das ganze System nicht mehr. Und zur Wahrheit gehört, irgendwann bald werden die Beiträge auch steigen müssen. Und wir werden alles miteinander tun müssen, damit wir zu einer Einigung kommen. Damit es eben keine Explosion gibt bei den Beiträgen. Mhm. Und dass wir das halbwegs im Rahmen halten und trotzdem das System konsolidieren und retten können.
Wie soll es denn finanziert werden?
In dem Paket. Ich finde, Karl Lauterbach hat gerade alles dazu gesagt. Das ist die Frage der Betriebsrenten, wie wir es aufstellen. Das ist die Frage des Generationenkapitals und die Frage der Aktienrente.
Aber die Frage, die dahinter
als Paket
steht,
steht das alles im Koalitionsvertrag.
Und im Moment zahlen wir, glaube ich, ein Viertel des gesamten Bundeshaushaltes nur für die Rente. Was sagen Sie denn den jüngeren Leuten? Im Moment wird ja Politik gemacht für die 60-Jährigen und aufwärts. Was sagen Sie denn den Jüngeren? Wo kommen denn die 100 Millionen für die her?
Wir machen nicht Politik für die 60-Jährigen aufwärts und so weiter. Zum einen, die Beitragssätze werden auch so konsolidiert. Die werden nicht immer weiter steigen, weil wir meinetwegen eine Gesundheitsreform, die dazu beiträgt.
Aber immer weiter steigen hat niemand gesagt.
Ne? Nee, ich weiß, will ich hier nicht kritisieren, alles gut, aber wir machen derzeit eine Gesundheitsreform.
Aber wir sind bei der Rente.
Ich komme zu der Rente in einem Satz. Aber lassen Sie mir den Werbeblock für die Gesundheitsreform für eine Sekunde. Herr Dürr hat die Aktienrente hier gut verkauft und ich stimme ja zu. Aber ich sage es also ohne, wir brauchen die Gesundheitsreform, damit die Krankenkassenbeiträge nicht immer weiter steigen. Wir sind da ineffizient, da haben wir Reserven, dafür machen wir Reformen. Und bei der Rente ist es so, wir müssen ein Kombinationssystem haben, Steuerzuschuss, der muss steigen, Beiträge und Aktien, dann sitzt das auf 3 Säulen, dann kommt die Betriebsrente dazu. Aber wir haben eine sehr alte Bevölkerung. Und wir werden dieses System übrigens am besten konsolidieren können, indem wir über gezielte Zuwanderung von Fachkräften genug
in den Arbeitsmarkt
hinein. Das ist das A und O. Unser System ist zum großen Teil ein Umlagesystem. Und wir haben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben wir wirklich Erfolge. Wir haben also hier aus meiner Sicht also ganz wichtige Reformen jetzt hinbekommen. Wir sind attraktiver geworden für Fachkräfte. Ich habe eben schon gesagt, Pflegekräfte, Ärzte, da läuft es. Wir haben bei den Ingenieuren, uns fehlen fast 200.000 Ingenieure jetzt schon. Das heißt, dieses Gesetz wird dazu beitragen, dass wir Wirtschaftswachstum haben. Das stabilisiert die Beiträge. Und jetzt zu sagen, ich nehme den Leuten etwas weg.
Mhm. Auch die jetzt. Immer das Prinzip, jetzt haben wir Hoffnung. Ne? Ja, wir werden Wirtschaftswachstum haben.
Wenn wir nichts tun, dann werden die Beiträge explodieren. Das ist das Thema. Wir haben 16 Jahre lang einfach eine Modernisierung nacheinander verschleppen sehen.
So ist es.
Und jetzt muss man einfach mit großer Geschwindigkeit die Modernisierung des Landes, von der Digitalisierung über die Bahn, über die Bundeswehr und bis über die Rente, einfach jetzt in Angriff nehmen. Machen wir es heute nicht, wird es später sehr viel.
Das war ja auch
Entschuldigung, Herr Lauterbach, wenn ich Sie jetzt nicht unterbreche, werden mich die Tagesthemen köpfen. Deswegen würde ich gerne noch mit einem Zitat enden. Also wir haben uns versucht, zwei Beispiele anzugucken, an denen deutlich wird, wie schwierig die Positionen manchmal zu einem sind oder manchmal eben einfach aus anderen Gründen rebelliert wird. Es gibt ein Zitat der Bundestagspräsidentin, die Ihnen heute alles, was hinter die Ohren schreibt. Und zwar sagt sie, wenn jetzt alle drei regierenden Parteien mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr schon sagen, sie müssen ihr Profil schärfen, kann es schwierig werden. Ein Jahr vor der Wahl ist zu früh, um mit dem Regieren aufzuhören. Frau Münstermann, genau Sonntag in einem Jahr ist Bundestagswahl. Wie wird dieses Jahr?
Das Jahr wird sehr, sehr schwierig. Die Einigkeit, die an dem Tisch hier heute herrscht, bei Sachthemen, kann ich in auch persönlichen Differenzen zwischen den Regierenden nicht so wiedergeben. Ich glaube, es wird für die Koalition sehr, sehr schwierig, einen Haushalt zu verabschieden und das Jahr noch zusammen weiterzubringen.
Schaffen Sie das? Kurze Antwort.
Deutschland hat große Herausforderungen. Nichts tun ist keine Option. Wirtschaft, Ordnung der Migration, das sind die Themen des Herbstes. Und das müssen wir gemeinsam hinkriegen, denn viele vor uns haben es nicht hinbekommen. Jetzt muss es klappen.
Keiner möchte Neuwahlen von Ihnen hier am Tisch.
Vor allen Dingen, wir müssen die Arbeit tun. Also dieses Projekt Modernisierung läuft ja noch. Wir schaffen das.
Hoffentlich auch.
Ich hätte einen anderen Zitat geändert, wie ich das sagen darf.
Das ging nicht.
Das ist jetzt, wir müssen das wirklich hinkriegen. Das, glaube ich, sollte
das ist wirklich genug zu tun. Wenn wir es ein bisschen leiser hinkriegen, wird alles besser.
Sie sollten es nicht nur,
Provokation muss sein.
Nicht nur hinter der, sondern auch auf den Bühnen dann im Parlament und bei den Pressekonferenzen schaffen. Und mit der Raute gehe ich jetzt zu den Tagesthemen. Und da steht Helge Fuß. Und ich möchte wissen, was habt ihr vor?
Ja, Karin, wir blicken zuerst nach Österreich am Abend der Nationalratswahl. Dort könnte es zu einer Dreierkoalition kommen, wenn niemand mit der erstmals stärksten Rechtsaußenpartei FPÖ regieren will. Vielleicht, Karin, bekommt da ja jemand bei dir in der Runde einen Anruf aus Wien mit der Frage, worauf man bei den Koalitionsverhandlungen mit drei Parteien unbedingt achten sollte. Das ist also gleich eins unserer Tagesthemen.
Da hätte man an dieser Stelle viel beizutragen. Danke, Helge, schauen wir uns an. Ich bedanke mich für die lebhafte Diskussion hier am Tisch, bei Ihnen für das Interesse und bei Ihnen zu Hause auch. Vielen Dank, bis nächsten Sonntag. We'll be right back.